Harmonie statt Hyperventilieren solle die Maßgabe sein für das Arbeiten der Bundesregierung, sagt Innenminister Dobrindt von der CSU. In den Ohren der SPD muss diese Aufforderung schon etwas blasiert klingen, wenn man zum Beispiel Annika Klose zuhört.
Das Hin und Her vor der Sommerpause, zum Beispiel rund um Richterwahlen, da hat die Union den Karren ziemlich in den Dreck gesetzt. Und wir als SPD haben ja trotz eben großer Widerstände zum Beispiel solche Dinge wie den Familiennachzug auszusetzen ja mitgemacht, murrend. Entsprechend war die Koalitionsstimmung dann danach nicht so gut. Denn man fragt sich ja schon, wie vertragstreu sind die Partner am Ende? Und da hoffe ich, dass die sich jetzt mal zusammenreißen.
Das sagt Annika Klose, die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion bei NTV. Nun wollen beide Seiten auf einer Klausurtagung die Stimmung verbessern, um den angekündigten Herbst der Reformen zu meistern. Diese Klausurtagung läuft seit gestern, geht noch bis heute. Johannes Hilje ist Politik- und Kommunikationsberater und jetzt bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Hilje.
Ja, guten Morgen, Herr Kober.
Warum macht die Koalition nach gerade mal 4 Monaten gemeinsamen Regierens einen ziemlich zerstrittenen Eindruck?
Ja, bei dieser Regierung hat bislang an einigen Stellen die Binnenkoordination versagt. Wir haben ja einen Außenkanzler, der dann aber für die Abstimmung nach innen Personen und Prozesse braucht. Und seine persönliche Beziehung zu Lars Klingbeil scheint ja ganz gut und belastbar zu sein. Aber wir haben ja gesehen, dass die Probleme und Provokationen bislang am ehesten aus den Fraktionen kamen, siehe diese gescheiterte Richterwahl. Und diese Fraktionen sind eben auch in einer Schlüsselrolle für das Regierungsgelingen. Und da ist es schon auch ein bisschen verwunderlich, wenn es dann gestern aus Würzburg hieß, dass man sich dort jetzt auch erstmal kennenlernen wolle. Und das kommt dann meines Erachtens ja doch eigentlich 100 Tage zu spät.
Der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn hat in einem Interview diese Woche bei uns gesagt, es liegt auch daran, dass es so schwierig läuft, dass weil viele Teile der Unionsfraktion einfach neue Abgeordnete sind. Sehen Sie da auch das Problem?
Das scheint mir eher eine Ausrede zu sein, weil neue Abgeordnete sich in der Regel auch erstmal zurückhalten am Anfang. Also ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass wir es bei SPD und CDU mit 2 hochnervösen Parteien zu tun haben, die ja von unterschiedlichen Seiten unter Druck stehen. Sie fühlen sich zumindest unter Druck. Die Union von rechts, die schaut viel auf die Umfragewerte der AfD, die SPD von links, die schaut ein bisschen auf die Linkspartei. Ich glaube, es ist gar nicht jetzt die Zeit, auf Umfragewerte zu schauen. Also wir stehen ja 3,5 Jahre vor der nächsten Wahl. Da sind diese Umfragewerte weder aussagekräftig noch wichtig. Und was diese beiden Parteien mit CSU zusammen sind es ja 3 Parteien, aber die scheinen mir jetzt weniger nervös zu sein. Was es eigentlich bräuchte, wäre so eine Art Regierung, Souveränität und auch Klarheit. Und die gelingt, glaube ich, wenn man nach innen klare Absprachen und Prozesse hat, um Debatten, die es immer geben wird und auch geben muss, zu lösen.
Beide haben sich ja finanziellen Spielraum erkauft durch die Entscheidung, viele neue Schulden zu machen, sind aber ansonsten, das ist zumindest meine Sichtweise, ansonsten weiter in ihren gesellschaftspolitischen Schienen unterwegs. Also da gibt es quasi ein Ziel, was man parteipolitisch irgendwie verfolgen will, von dem man glaubt, dass es die persönliche Wählerschaft auch hat und dem geht man hinterher. Und das ist relativ wenig Zusammenarbeit. Sehen Sie das auch so oder ist es anders Ihrer Meinung nach?
Ja, das hat mit diesen unterschiedlichen Akteuren innerhalb sozusagen dieses Regierungskonglomerats zu tun. Also wir haben die Fraktionen, die natürlich allein schon durch die Zusammensetzung viel parteipolitischer geprägt sind. Wir haben die Parteizentralen und Apparate, die ohnehin Partei sind. Dann haben wir das Kabinett, was eben eigentlich viel losgelöster von diesen Parteilogiken arbeiten müsste, weil die haben ja den Koalitionsvertrag vor sich. Das ist auch ein Kompromisswerk der Mitte tatsächlich. Da hat sich ja auch nochmal gezeigt, wie nicht auch bei dieser überparteilichen Einigung auf die Reform der Schuldenbremse, dass Kompromisse in der politischen, in der demokratischen Mitte machbar sind. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass diese Akteure auch so ein bisschen ihre Prozesse mal voneinander trennen. Also die Parteien, wie gesagt, sie stehen unter Druck und sie sollten sicher auch so etwas wie Modernisierungs- und Innovationsprozesse jetzt intern aufs Gleis setzen und auch umsetzen. Aber das sollten sie vielleicht nicht unbedingt mit einem öffentlichen, mit einer öffentlichen Profilierungssucht und mit Profilierungsversuchen dann gegen den Regierungspartner tun, sondern die müssen in den Parteizentralen erstmal sozusagen sich besser aufstellen, modernisieren und die Regierungsarbeit, wenn die gut läuft, dann wird das natürlich auch die Parteiarbeit und das Ansehen der Parteien befruchten.
Ja, das Ding ist halt, wenn man das jetzt auch von medialer Sicht sieht, wenn etwas gut läuft oder wenn nichts passiert, ist es keine Nachricht. Sprich, die Menschen und auch Medien sehen natürlich eher die Reibung und die Reibung ist vermeldenswert. Also die Frage ist, welche Rolle spielen klassische Medien oder auch neue Medien, soziale Medien, da wo man Klicks und Views sehr leicht auch auswerten kann, dabei etwaige Reibung, nenne ich es mal, weiter zu befeuern?
Ja, also die Machtverschiebung, die wir innerhalb der Medienlandschaft sehen, die haben einen großen Einfluss, nicht nur auf das Informationsverhalten der Bevölkerung, sondern auch auf das Verhalten der politischen Akteure, vor allem auf ein taktisches Verhalten. Der klassische Journalismus, der steht ökonomisch unter Druck und wir sehen digitale Plattformen und Portale, die nach einem ganz anderen Relevanzbegriff arbeiten. Also für sie ist im Grunde Reichweite gleich Relevanz, unabhängig vom Inhalt. Und für den Journalismus, bestätigen Sie mir hoffentlich, ist eben nicht diese sozialmediale Reichweite der Relevanzbegriff, sondern eigentlich die gesellschaftliche Tragweite. Ja. Und einige Medien orientieren sich aber in den letzten Jahren stärker an dieser Reichweiten-Idee der sozialen Medien. Und ich meine, dass eigentlich dieses Prinzip Journalismus sich stärker und auch selbstbewusster gegenüber diesem Prinzip Algorithmus behaupten muss, weil wir mehr, und das gilt auch für politische Akteure, die ja dann sozusagen noch so ein dritter Akteur in so einem Dreieck von Journalismus, Bürger und Politik sind. Also ich glaube, dass wir doch alle sehr, sehr viel zu viel auf diese Debatten und vor allem mit Mechanismen der Debatten auf Social Media gucken.
Das sagt der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje. Hilje, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.